就是中国。
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen.
Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Mit mir sitzt hier Silvia Ruthardt. Sie haben Sinologie studiert.
Genau.
Wo und warum?
Das Warum würde ich vielleicht zuerst erklären, dann kommen wir nämlich dann zum Wo. In der 8. Klasse ungefähr hat es bei mir angefangen mit Animes und Manga aus Japan und ich wollte dann unglaublich gerne Japanologie studieren. Und damals an meinem Gymnasium gab es eine China-AG und die wurde geleitet von einer Lehrerin, die auch an der Universität Trier Sprachkurse gab. Und ich dachte dann so, naja, eigentlich ist es mir egal, mit welcher asiatischen Sprache ich anfange, Hauptsache es ist asiatisch. Und habe dann halt eben in dieser China-AG teilgenommen und das war unfassbar toll. Also wir haben Sprache gelernt, wir haben gekocht, wir hatten Tai Chi ein bisschen. Und ich fand das so super, dass ich mir dann gedacht habe, das studiere ich. Und weil ich eben die Lehrerin schon kannte, dachte ich dann, dass Trier die Option ist für mich zum Hingehen. Habe ich dann auch nur in Trier beworben und es hat dann Gott sei Dank alles geklappt. Und dann hatte ich Chinesisch im Hauptfach und Englisch im Nebenfach, genau. Das war so ein doppelter Bachelor.
Was war jetzt so toll? Wieso diese Sprache, was fasziniert Sie daran? Im Vergleich dann auch zum Englischen zu sagen, ja. Was ist der Unterschied?
Also ich finde, gerade wenn man sagt, man spricht Chinesisch oder man kann Chinesisch, kommt sofort so, boah, wow, ist ja Wahnsinn. Und ich denke mir halt so, naja, wenn man sich mit der Sprache beschäftigt, finde ich ehrlich gesagt, ist es einfacher, weil, na klar hat man die Zeichen, das ist erstmal ein großes Hindernis für viele. Aber ich finde, wenn man sich ein bisschen reindenkt, wenn man versteht, okay, ist die Zeichen sind aufgeteilt in verschiedenen Komponenten, man kann mehr oder weniger sehen, wo kommt es her, oder man muss es halt eben auch einfach üben und schreiben und dann kriegt man das hin. Die Aussprache war noch ein anderes Thema, wo ich dann denke, also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, gerade mit den Tönen. Aber von der Grammatik her muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, gibt es Sprachen, die sind wesentlich schlimmer. Also gerade auch das Englische oder auch im Deutschen. Viele machen ja auch Japanisch und fragen dann ja, okay, wie sieht es denn da mit dem Japanischen aus? Wo ich auch sagen muss, also Japanisch hatte ich dann im Master ganz kurz. Das war aber auch wesentlich schwieriger, gerade von der Grammatik her. Und ich glaube, wenn man halt eben nur Buchstaben gewöhnt ist und noch nie sich mit Zeichen beschäftigt hat, dass es dann im ersten Moment ein bisschen viel ist und überwältigend.
Waren Sie länger in China und wo?
Während dem Bachelor hatten wir die Gelegenheit, für ein Jahr einen Austausch zu machen in China. Trier und in China die Stadt Xiamen, das sind Partnerstädte. Und da gab es halt eben dann an der Universität das Austauschprogramm, das heißt chinesische Studenten nach Trier und wir halt eben nach Xiamen. Das haben wir dann gemacht zwischen dem 4. und dem 5. Semester. War eine ganze Truppe von, ich meine, 8 oder 9 Leuten, die halt eben dann zusammen nach China gefahren sind und haben dann in Xiamen selbst am Hauptcampus damals noch Sprachkurse gemacht.
Hauptcampus heißt noch der alte Campus, genau. Auf der Insel Xiamen,
genau.
Direkt gegenüber vom Strand. Einmal
genau.
Die Straße rüber und man kann Windsurfen gehen.
Das war schön, genau. Mittlerweile ist der Campus ja leider verschoben worden, nach außerhalb der Stadt, näher zum Flughafen auch. Ich war einmal dort, aber das liegt schon arg außerhalb. Also ich glaube, wir hatten da wirklich noch Glück, dass wir genau auf dem Campus waren. Das war echt mega schön dort. Es waren super viele internationale Leute da und das war auch, glaube ich, ein Jahr, was mich selbst sehr, sehr geprägt hat, weil man einfach den Austausch hatte mit so vielen anderen Menschen, die halt eben auch Chinesisch studieren, aus der ganzen Welt. Also das war schon sehr beeindruckend.
Haben Sie viel mit den anderen Kommilitoninnen aus Deutschland zusammengesetzt oder gezielt gesagt, damit ich nicht ein Jahr nur Deutsch spreche im Studentenwohnheim und nur im Unterricht Chinesisch, gezielt versucht, sich rauszubewegen, auch aus der sogenannten Expert-Community? Konnten Sie gut Kontakt zu Chinesinnen knüpfen?
Das auf jeden Fall. Es gab so Sprachecken, nannte sich das. Wo man dann sich an einer bestimmten Stelle im Campus getroffen hat. Das waren dann montags, gab es dann Chinesisch und dann gab es Englisch und es gab Deutsch. Und über diese Schiene hat man dann auch ganz viele Chinesen halt eben kennengelernt, die ja daran interessiert waren, andere Sprache kennenzulernen oder sich generell mal mit Ausländern zu treffen. Und ich habe tatsächlich noch eine Freundin von damals, mit der ich noch ab und zu schreibe. Es gab auch lustigerweise Gebärdensprache. Das war auch ein Thema. Ich habe auch ein bisschen was von der chinesischen Gebärdensprache mitbekommen. Also es war schon, und man hatte auch gar nicht so die Versuchung, jetzt sich nur mit den Deutschen zu treffen oder sowas, weil wir einfach auch in der Klasse selbst, die wir hatten, so gemischt waren. Wir waren, glaube ich, 3 oder 4 Parallelklassen in einer Stufe und dann waren wir wirklich alle bunt gemischt und dann ist man automatisch durch die Klassenkollegen dann in Kontakt gekommen und hat sich noch ausgetauscht. Wir haben auch viel zusammen gemacht.
Frage, wenn ich mit Sprachlehrkräften aus China spreche, kam häufig, alle müssen nach Peking gehen, weil Hochchinesisch ist Peking-Dialekt.
Ja.
Xiamen liegt in Fujian, ist sozusagen Minnan-Dialekt. Wie war es da, Hochsprache-Dialekt, kamen Sie zurecht? Haben Sie Hochchinesisch gelernt oder haben Sie den sogenannten Südchina-Akzent?
Also den Südchina-Akzent habe ich tatsächlich nicht. Ich bin aber ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Einfach, weil man ein ganzes Jahr dort verbracht hat. Irgendwann hatte man das dann vom Kontext her auch raus, was jetzt mit Sississe gemeint ist. Also das war dann, da hat man sich dann, glaube ich, irgendwann dran gewöhnt gehabt. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein Fan von Nali und Jilly. Ich sage nicht gern Jar oder Nar. Das klingt so ein bisschen, das klingt sehr unchinesisch für meine Ohren. Ich kann mir gut, also mittlerweile denke ich, ist das Hochchinesische wieder mehr bei mir drin. Also unsere Lehrerinnen, die haben auch sehr darauf geachtet, dass wir halt eben dann Hochchinesisch auch lernen.
Also Ihre Empfehlung, man muss nicht nach Peking gehen, man kann auch woanders in China Hochchinesisch lernen.
Definitiv, ja.
Und Sie sitzen da in Xiamen ja letztlich geopolitisch, saßen Sie am zentralen Ort, so 30 Kilometer über die Meerenge weiter, ist schon Jinmen-Inseln, die zu Taiwan gehören.
Ja.
Es gibt die Fährverbindung nach Jinmen rüber. Haben Sie die Fährverbindung genutzt?
Ja.
Waren Sie auf Taiwan?
Ja, also auf Jinmen dann, in Taiwan selbst noch nicht, das steht dieses Jahr an.
Haben Sie da einen Unterschied festgestellt zwischen den Leuten? Wie ist Jinmen? Die ganze Insel soll ja unterkellert sein, weil sich das Militär eingegraben hat.
Ja.
Merkt man das? Merkt man auch auf dem Festland sozusagen die Rivalität der Systeme?
So genau habe ich das gar nicht mitbekommen. Wir waren halt nur für einen Tagesausflug dort. Wir waren insgesamt zu viert. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass wir hatten eine Rundfahrt gemacht. Wir hatten einen Taxifahrer uns einfach rundgefahren. Der hat uns natürlich viele militärische Seiten gezeigt, Festungen und ansonsten habe ich da jetzt nicht so den Kontakt zu den Einheimischen gehabt, um da jetzt genau diese Unterschiede herausfiltern zu können für mich. Ich fand sowieso, dass gerade in Xiamen, man sagt ja immer, ne, der Süden ist weit weg vom Norden, dass das alles, also ich hatte nie das Gefühl, dass man irgendwie nicht sagen konnte, was man sagen möchte oder sowas. Also ich war auch, hatte das große Glück, dass eine Freundin von mir, die ist Chinesin und die hat mich eingeladen gehabt, das Frühlingsfest bei denen zu verbringen. Und da wurde auch ganz offen kommuniziert, selbst mit mir anwesend. Also ich habe das jetzt tatsächlich für mich in meiner Erfahrung mit China nicht so erlebt.
Genau. Das heißt, im persönlichen Kontakt haben Sie sich auf Chinesisch vermutlich dann schon über politische Themen, über Unterschiede, unterschiedliche Meinungen ausgetauscht.
Genau, also, oder zumindest mal zugehört. Also in den meisten Fällen muss ich tatsächlich sagen, gerade als ich dann über das Frühlingsfest dort war, war es dann eher so in Richtung Japan schlecht und Deutschland gut. In dem Vergleich gerade mit dem Zweiten Weltkrieg, das war so ein bisschen das Thema. Ansonsten auch mit meinen Freunden, die ich jetzt so habe, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass ich da irgendwie an irgendwelche Ecken oder Grenzen oder sowas gestoßen bin. Ich muss auch sagen, ich bin nicht der unbedingt sehr politischste Mensch der Welt.
Zwei Punkte höre ich gerade raus. Das eine, die Gastfreundschaft zum Frühlingsfest eingeladen, also sozusagen zu Weihnachten und Neujahr privat eingeladen. Wie empfinden Sie Gastfreundschaft? Können wir uns da was abschneiden? Haben Sie da was kopiert? Nutzen Sie das auch? Laden Sie chinesische Freunde zu sich zu Weihnachten nach Hause ein?
Das haben wir definitiv gemacht, genau. Also als ich dann dort war in China, habe ich auch eine Freundin kennengelernt, die dann kurze Zeit später tatsächlich auch für ein halbes Jahr nach Deutschland kam. Und das war genau über Weihnachtszeit. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte sie eingeladen gehabt und wusste nicht, dass sie einen Freund hat. Also habe ich sie eingeladen, habe halt meiner Familie abgesprochen. Übrigens, also eine Freundin würde gerne für Weihnachten vorbeikommen und das war auch überhaupt gar kein Problem. Da gingen auch alle mit. Weihnachten feiern wir normalerweise am ersten Weihnachtstag relativ groß bei meiner Oma. Mhm. Deswegen musste ich halt dann auch die Oma ein bisschen vorbereiten. Und dann kam halt eben meine Freundin und meinte so, Silvia, ich habe einen Freund. Konnte natürlich nicht sagen, okay, nein, den darfst du jetzt nicht mitbringen. Dann haben wir den auch noch mit eingeladen. Aber es war halt schon so ein bisschen, mein Papa ist ein bisschen, der kann nicht so gut mit, nennt man das, Veränderungen.
Der ist nicht so spontan gewesen.
Genau, der war nicht so spontan. Es hat alles wunderbar funktioniert. Wir hatten dann ein super schönes Fest. Meine Freundin und ihr Freund, die können auch Deutsch beide. Und das war dann auch super eine Kommunikation, gerade mit meinen Großeltern, mit meinen Tanten und Cousinen. Und es war wirklich ein Weihnachtsfest, was uns in der ganzen Familie noch in Erinnerung bleibt. Ja.
Ach, das klingt ja schön. Das ist sehr erfreulich.
Ja.
Zum Thema interkulturell bei Gastfreundschaft. Ich habe in Erinnerung Chinesisch dreimal ablehnen, bevor man Ja sagt zu etwas. Ich finde das im deutschen Kontext immer schwierig. Ich lade ein, wollen wir etwas machen, dann höre ich ein Nein. Dann ein Nein ist ein Nein, also frage ich auch nicht nach. Was würden Sie mit auf den Weg geben? Zu sagen, mehr insistieren oder zu sagen, nein, wenn die Nein sagen, müssen die lernen, hier klarzukommen?
Ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen ist Kommunikation, wenn man offen kommuniziert und sagt, hey, wenn ich dich was frage und du sagst, dann heißt das für mich, du kommst nicht oder du machst es nicht. Ich glaube, wenn man sich da in der Mitte trifft, ist das wirklich am besten für alle, dass man halt eben sich bewusst ist, dass es in China anders ist, dass man aber auch den Chinesen mitgibt, hey, bei uns ist es auch anders. Also wenn ihr hierher kommt, müsst ihr damit rechnen, dass halt nicht dreimal gefragt wird.
Da wären wir auch beim Thema Fettnäpfchen.
Ja.
Irgendwie die ganz großen Fettnäpfchen, wo die sagen, da schämen sie sich heute noch. Was habe ich da gemacht? Oh, ich habe den Schuss nicht gehört.
Muss ich sagen, ist mir jetzt so direkt nicht eingefallen. Was allerdings, was mir passiert ist, ist es in Deutschland. Wir hatten eine Delegation da von Wissenschaftlern aus China an unserem Institut damals. Und ich sollte die so ein bisschen betreuen. Habe dann auch mit dem Hotel gesprochen, habe die Zimmer für die organisiert, habe Wasserkocher organisiert. Was mir allerdings entfallen ist zu erwähnen, ist den Chinesen mitzuteilen, sie sollen doch bitte das Toilettenpapier in die Toilette schmeißen und nicht in den Mülleimer. Da habe ich dann einen aufgeregten Anruf bekommen von der Hotelbesitzerin, Frau Ruthart, das ganze Toilettenpapier ist ja alles in den Mülleimern gelandet. Das war dann schon was, wo ich dachte, so ups, hätte ich eventuell sagen müssen. Das war mir im Moment eigentlich gar nicht so bewusst, da hat man... Da habe ich aber nicht dran gedacht. Es war jetzt auch im Endeffekt nicht so schlimm. Aber ich finde, das sind dann so kleine alltägliche Sachen, über die man sich halt nicht unbedingt immer so Gedanken macht.
Weil die Abflussrohre etwas kleiner sind, gehört genau. Toilettenpapier nicht rein. Ist wohl nicht nur China-spezifisch. Ich höre genau. Das auch aus Südamerika. Sie hatten eine Delegation betreut. Wo sind Sie jetzt aktiv? Haben Sie noch was mit Chinesisch zu tun oder sind Sie ganz woanders gelandet?
Aktuell bin ich ganz woanders gelandet. Ich arbeite jetzt an der Universität Jena im Institut für angewandte Optik und Biophysik und bin als Teamassistentin dort tätig. Davor allerdings hatte ich 3 Jahre lang nach meinem Studium auch für ein chinesisches Unternehmen gearbeitet.
Gucken wir uns erst die Firma an oder Ihren neuen Job. Das war die optische Physik.
Genau, ja.
Was hilft Ihnen da? Es heißt ja, über 10% Wissenschaftler aus China im deutschen Wissenschaftssystem.
Genau.
Hilft Ihnen das Chinesische? Bringen Sie das ein? Werden Sie von Ihren anderen im Team gefragt, hier, da ist jemand wieder aus China, was machen wir?
Also wir haben das Glück, dass der Postdoc, den wir haben, aus China sehr, sehr gutes Englisch kann und auch Deutsch sehr gut spricht. Notgedrungenermaßen wegen Corona konnte er halt eben auch lange Zeit nicht zurück. Und mit ihm unterhalte ich mich ab und zu auf Chinesisch. Und ich glaube, er war auch ganz froh, dass er jemanden hatte, mit dem halt eben auf Chinesisch sprechen konnte. Ich glaube, das ist immer, wenn man, gerade wenn man aus einem fremden Land kommt und sich irgendwo neu einfinden muss, ist es irgendwie immer hilfreich, wenn man jemanden hat, der in derselben Sprache spricht wie man selbst. Das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz anderer Anknüpfungspunkt, den man dann zu dieser Person hat. Und ansonsten sitze ich auf einem Gang mit einem benachbarten Institut, die davor das Institut für angewandte Optik und Biophysik betreut haben, bevor ich angefangen hatte. Und bei denen ist es so, dass sie sehr viel mehr Chinesen tatsächlich da haben. Und da wurde ich auch schon öfters als Übersetzungshilfe rangezogen, gerade wenn es um Einstellungsanträge und so weiter geht.
Ich höre immer mal wieder, dass es nicht so einfach wäre, chinesischstämmige Personen ins Team einzubinden. Die wären sehr fleißig, was sehr gut ist, aber nicht sehr im Teambuilding drinne. Mhm. Ich denke immer, vielleicht, weil es daran liegt, man muss sie dreimal einladen, ob sie mitkommen wollen zum Mittagessen.
Das kann gut sein.
Sind Sie da ein Katalysator oder eine Hilfestellung, um zu sagen, ja, bei uns läuft es ganz gut, weil Sie aufgrund Ihrer Kenntnisse Chinas und der Sprachfähigkeiten sozusagen eine Mittelfunktion einnehmen können oder vielleicht auch einnehmen wollen oder auch einnehmen?
Für den Postdoc, den wir bei uns in der Gruppe haben, ist super umgänglich und auch meine Tandempartnerin ist super umgänglich. Ich glaube, da kommt es immer auf den Personentyp an, ob die Personen schon mal im außerchinesischen Ausland waren oder nicht. Also ich auf jeden Fall bei den Chinesen von einem anderen Institut, die dort halt eben auch relativ oft mit dem Sekretariat zu tun haben, die wissen auf jeden Fall, dass ich da bin, und da hatte ich auch schon eine oder andere, die halt gekommen ist und gemeint hat, hey Silvia, kannst du mir mal kurz helfen, ich muss da mal bei jenem Wohnen anrufen und einen Termin ausmachen, aber die wollen kein Englisch mit mir reden, sowas, also das mache ich dann schon, da helfe ich dann auch gerne weiter.
Wir haben gerade diesen Duktus von der EU vorgegeben, Partner, Wettbewerber, Rivale, geopolitisch, gerade mit China, sieht es nicht gut aus. Ich bin politisch mit den Entwicklungen in China nicht glücklich. Das löse ich aber von den einzelnen Menschen, die trotzdem spannend sind und interessant sind. Wie sehen Sie das für Ihren Fachbereich Optik, Physik, Partner, Wettbewerber, Rivale? Was müssen wir da Hausaufgaben machen? Können wir entspannt bleiben? Wie schätzen Sie das ein?
Ich finde, es ist halt eben schon schwierig. Ich finde, jeder Student, der nach Deutschland kommt und auch nach China kommt, sollte eigentlich eine Chance kriegen, auch in dem Bereich zu arbeiten, den er oder sie möchte. Zumindest mal im Bereich der Physik und jetzt auch in dem anderen Institut in der Chemie habe ich da jetzt nicht das Gefühl, dass extrem darauf geachtet wird, ob das jetzt alles politisch korrekt ist, ob die Personen auch die richtige politische Einstellung haben oder sowas, bevor sie halt eben hierher kommen. Da ist dann eher tatsächlich dieses Fachliche, was sehr wichtig ist, und auch was wirklich zählt. Aber natürlich muss man, wenn man, also es sind als Einzelpersonen, so sagen wir es erstmal so. Also Einzelpersonen sind, glaube ich, weniger das Problem. Das Problem ist ja dann eher, wenn es um institutionelle Zusammenarbeiten geht zwischen Forschungsinstituten und so weiter. Was gibt man an Daten weiter, was darf man nicht weitergeben? Da muss man dann wahrscheinlich eher nochmal Recherche machen und gucken, okay, wo ist das Institut sonst noch mit verbandelt, was genau, dass man dann NDAs unterschreibt und Non-Disclosure Agreements, so Sachen. Und ich finde, es ist auch ein bisschen schwierig bei Einzelpersonen, das jetzt so ins Detail rauszukriegen, weil in den meisten Fällen hat man ein, zwei Interviews, man schreibt vielleicht ein paar E-Mails hin und her und muss dann eine Entscheidung treffen, okay, passt diese Person auf diese Stelle oder passt sie nicht auf diese Stelle. Und vieles, genau, je nachdem, wie die Gruppendynamik auch ist, kriegt man halt eben manche Sachen auch erst später mit, wo man vielleicht am Anfang auch gar nicht dran gedacht hat. Jetzt auch nicht nur China bezogen, sondern halt auch, betrifft ja auch andere Länder.
Was ist für Sie China-Kompetenz? Was braucht man als Rüstzeug, um in Kontakt mit China zu gehen?
Also aus persönlicher Sicht muss einfach offen sein. Ich finde, Offenheit generell gegenüber anderen Menschen oder anderen Kulturen ist nie verkehrt. Muss ich auf gewisse Sachen einfach einlassen, dass es halt nicht so läuft, wie man das jetzt vielleicht sich vorstellt oder den Forschungen entspricht. Auf professioneller Ebene ist es ein bisschen schwieriger. aus den Erfahrungen der letzten, also von den 3 Jahren, in denen ich dort gearbeitet habe, man muss viel Geduld mitbringen. Und es ist ein bisschen anstrengender, würde ich behaupten, wie mit einer deutschen Firma zusammenzuarbeiten, weil Deutsche sehr direkt sind in der Kommunikation, auch gerade was das Business anbelangt. Und dann ist es halt eben mit den chinesischen Kollegen manchmal ein bisschen schwieriger gewesen mit der Kommunikation, dass dann Sachen zugesagt worden sind, die aber eigentlich nicht durchführbar sind, nur weil man das Gesicht wahren möchte oder nicht zugeben. Also einfach das Gesicht wahren ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei solchen Business-Sachen. Und da einfach wirklich Verständnis zeigen und auch den Kollegen das Gefühl geben, dass sie halt auch ehrlich mit einem sein können, wenn halt eben mal was nicht läuft. Da hatte ich dann das Gefühl, wenn ich dann vor Ort war in China, war das ein bisschen besser, weil ich auch mehr mitbekommen habe und auch gleich vor Ort mithelfen konnte, um irgendwas zu lösen. Aber wenn man halt eben weiter weg sitzt und die Person immer nur über E-Mail oder WeChat kontaktiert, dann ist das irgendwie ein bisschen verzerrt und man hat nicht so die, man ist nicht direkt da, um halt eben genau sowas mit anzupacken. Also es war dann schon wo ich sagen muss, also viel Geduld und Verständnis mitbringen und auch wirklich immer klar seine Kommunikation auch dem Gegenüber das Gefühl geben, dass man auf einer Ebene miteinander kommuniziert. Genau, das ist, denke ich, ganz wichtig, ja.
Sie sprechen jetzt von Ihrer Erfahrung aus dem Engagement für eine chinesische Firma, für genau. ein chinesisches Unternehmen hier in Deutschland.
Ja.
Wie groß war der Personalstab hier in Deutschland? Es klingt gerade, wie Sie sagen, etwas kleiner. War es ein großes Unternehmen oder eher kleiner?
In Deutschland waren wir 10 Leute. Es gibt noch ein Tochterunternehmen in Amerika, die waren jetzt auch nicht unbedingt größer. Und das Werk in China, das waren, glaube ich, ich komme nicht mehr auf die ganze, aber es waren ein paar Tausend. Es waren, glaube ich, so 3.000, 4.000 Menschen insgesamt an Fabrikarbeitern, an Verwaltungsmitarbeitern, alle zusammengerechnet, ungefähr so um den Dreh.
Die sind ja auch nicht wichtig, nur dass wir eine Hausnummer haben von der Größe, 10 Mitarbeiter, recht überschaublich. Die Firmenzentrale, wahrscheinlich dann die großen Entscheider, sitzen noch in China.
Genau.
Wir haben natürlich China, wirtschaftlich wird stärker, expandiert. Es wird also immer mehr Firmen geben, chinesische Firmen, die in Europa sein werden und auch in Deutschland. Sprich, ich habe einen chinesischen Arbeitgeber. Wie funktioniert das? Sie sprechen die Sprache und sagen, boah, war nicht einfach. Bin ich vor Ort in China, komme ich besser ran oder kann besser zwischen den Zeilen lesen?
Ja, es waren halt eben dann so Sachen wie die Mitarbeiter in China mussten auch mit den Werkstätten sich absprechen und dann wurde dort gesagt, ja, wir schaffen die Deadline. Und dann haben die das natürlich weitergegeben. Und dann war aber irgendwas in der Werkstatt, wo es dann nicht geklappt hat, weil die, weiß ich nicht, die Pulveranlage ausgefallen ist zum Färben oder weil es andere Komplikationen gab. Lieferanten haben was nicht geliefert oder es kam später. Das sind ja alles Sachen, die man nicht unbedingt kontrollieren kann, wo dann aber der Druck da war, zu sagen dem Kunden, ja, wir schaffen das, wir kriegen das hin, dass man praktisch diese Probleme nicht direkt nach außen getragen hat, sondern nach außen zum Kunden hin immer das Gesicht gewahrt hat, hey, es ist alles in Ordnung. Und obwohl wir halt eben zu einer Firma gehört haben, waren wir als die Ausländer dann trotzdem eher so die Kunden, die halt, wo halt eben auch schon das Gesicht gewahrt werden musste.
Okay, Sie sagen ein Gefühl, da wäre eine Schranke gewesen.
Genau,
Sie
genau.
gehören nicht komplett dazu oder einige Informationen werden zurückgehalten. Was nehmen Sie mit? Wie würden Sie sagen, wenn Sie wieder in so eine Firma reingehen, was würden Sie beim nächsten Mal anders machen, mit welche Einstellung zu sagen und so komme ich ans Ziel oder ist so, stört mich nicht. Was nehmen Sie mit? Was würden Sie jetzt empfehlen beim nächsten Mal, wenn ich in so eine Firma reingehe? Ich mache es anders.
Oder? Auf jeden Fall öfters hinfliegen nach China. Also ich meine, wir waren schon oft dort, muss ich sagen. Es ist auch jetzt, glaube ich, nicht was ich als einzelne Person irgendwie hätte beeinflussen können, weil mein Kontakt mit den Kollegen aus China, der war schon gut. Aber ich glaube, da gibt es doch einfach institutionelle Vorkehrungen oder Regeln, die beachtet werden müssen, Konsequenzen, die es gibt, wenn bestimmte Sachen nicht eingehalten werden. Das war so ein bisschen, ich habe auch mit meiner Chefin viel drüber gesprochen, weil meine Chefin war Chinesin, wie wir das irgendwie besser machen können. Und es ist, ich glaube, da ist auch dieses kulturelle spielt da einfach auch noch mit eine Rolle, dass man halt eben in zwei kulturellen Kreisen aufgewachsen ist und sich in zwei kulturellen Kreisen begibt. Und ich würde auf jeden Fall genauso versuchen, die Kommunikation wirklich so offen zu halten wie möglich und auch eine Vertrauensbasis zu schaffen, dass dann halt auch gesagt werden kann, hey, es tut uns leid, wir schaffen es einfach nicht oder das und das sind die Probleme, die halt eben kommen oder wir schaffen es nicht, dieses Teil genauso zu bauen, wie der Kunde es vorgegeben hat.
Und meinen Sie, Ihre chinesischstämmige Chefin wusste mehr darüber, was wirklich drüben im Werk Sache ist oder ob die schon eine gefilterte Information gekriegt hat? Also haben Sie das Gefühl oder wo glauben Sie, dass der Bruch war?
Genau, also ich glaube, meine Chefin hatte da schon nochmal eine ungefilterte Version, die wir bekommen haben, aber auch einfach, weil sie halt die Chefin von dem Team war, was auch in China saß. Also sie war da auch die Vorgesetzte und ich glaube, das ist nochmal eine andere Situation wie mit Kollegen. Aber ich glaube auch, dass sie nicht alles mitbekommen hat, was dann zwischen den Kollegen in China und der Werkstatt zum Beispiel gelaufen ist.
Kommunikation scheint wichtig zu sein.
Auf jeden Fall, ja. Und vor allen Dingen auch die Kommunikation auf einer Ebene, weil das war nämlich auch was, wo ich gemerkt habe, wenn wir da waren, die Zeit danach, als wir wieder zurück in Deutschland waren, war das okay. Aber nach einer gewissen Weile hat sich das wieder so eingeschlichen, dass man halt so ein bisschen die Realität zu den Personen verloren hat. Nur durch diesen E-Mail-Kontakt, dass man das, ja, so ein bisschen, genau, dieser Verlust einfach, dass man eine Person hat, mit der man spricht und halt nicht nur ein E-Mail-Programm hat. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es immer so ein leichtes Gefälle gab, dass zwischen den Kollegen Deutschland und den Kollegen in China, dass immer so ein bisschen doch der Blick von Kollegen aus Deutschland runterging zu den Kollegen nach China. Das war so ein bisschen schwierig.
Also, dass die deutsche Seite etwas arrogant war?
Ja. Oder halt eben ein bisschen runtergeguckt hat auf die und gefragt hat, warum können die das nicht? Warum machen die es doch so einfach? Warum geht das nicht? Ja, da war auch eine Situation zu Corona, die mir überhaupt nicht gefallen hat, als dann der Kunde gemeint hat, er bräuchte jetzt unbedingt seinen Container mit 50.000 Euro Ware und in China war aber Lockdown und die Fabrik war halt komplett geschlossen. Und dann verlangt wurde, dass dann die Arbeiter zurückgehen in die Fabrik, um das fertigzustellen. Ich mir nur so dachte, also wenn es andersrum wäre, würde das niemand verlangen und nur weil sie Chinesen sind, kann man es machen. So überspitzt natürlich ausgedrückt. Und das war dann eine Situation, wo ich dann sagen musste, also da stehe ich nicht dahinter, das funktioniert für mich nicht. Da hat dann aber auch die chinesische Seite gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir halten uns jetzt an die Vorgegebenheiten, an den Lockdown und wir werden da jetzt nicht aufbrechen und kommen raus, irgendwas machen, um halt eben dann diesen Kunden, den Kunden zufriedenzustellen. Genau, und das sind dann auch so Situationen, wo ich mir wünschen würde, dass man wirklich sich bewusster wird, dass man halt immer noch mit Personen zu tun hat, auch wenn die aus einem anderen Kulturkreis kommen, aus einem anderen Land, aber es sind immer noch Personen, die haben Gefühle, die haben ihr Hoch und Downs, die stehen morgens auf, essen was und gehen abends wieder zu Bett, also die leben halt eben auch in ihrer Realität und das vergisst man, glaube ich, ganz schnell, wenn man halt sich nicht regelmäßig sieht oder genau einfach diese Distanz hat.
Man kann ja auch mal im Chinesischen ausrasten und die Kontenance verlieren. Haben Sie
definitiv
das auch mal mitgekriegt?
Ja, also dann eher indirekt halt tatsächlich. Nicht, was mich jetzt selbst betrifft, aber wir saßen halt mit in dem Büro, wenn wir in China waren, in dem auch die anderen Kollegen gesessen sind. Und dann das war ein Großbüro, da saßen dann alle, das ganze Verkäuferteam saß da von allen Ländern. Und hat man schon das eine oder andere mitbekommen, wo dann jemand zusammengestaucht wurde, ja.
Von der chinesischen Seite.
Von der chinesischen Seite, genau.
Also das ist auch möglich.
Genau,
auch
definitiv.
Chinesen haben Gefühle, ja.
da geht es dann auch mal ein bisschen heiß zur Sache her. Also die sind dann auch schnell mit Schreien. Es ist aber irgendwie dann alles auch schnell wieder vergessen. Aber gibt es natürlich auch, klar.
Es liegt Ihnen noch etwas auf dem Herzen?
Ich habe wirklich nur die besten Erfahrungen gemacht in China. Es ist ein wunderschönes Land zum Reisen. Es gibt vieles, was man machen kann, von Gobi-Wüste bis hin zu Skifahren. Also es ist wirklich ein sehr, sehr vielseitiges Land, auch vielseitige Kulturen. Es gibt ja nicht nur Mandarin, sondern es gibt ja auch noch andere Sprachen und Kulturen in China. Und es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und genau, mit ein bisschen Offenheit kommt man, denke ich, auch sehr weit.
Vielen, vielen Dank, Frau Ruthardt. Ich danke Ihnen. Alles, alles Gute.
Dankeschön, gleichfalls.
Eine Podcast-Reihe der China-Kompetenzplattform Thüringen, gefördert vom BMBF.